Herr, du hast uns erkauft und wir wollen es als Beweis dafür nehmen, dass du heute zu uns redest, ganz persönlich. Danke, öffne uns die Ohren, dass wir vernehmen, was du uns sagen willst. Amen. Ich habe eigentlich angekündigt, dass ich sprechen will über das, was mir in den letzten Tagen wichtig wurde, liebe Schwestern und Brüder. Das Wort aus Jesaja 49, ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Und ja, so viel Stichworte drin, die uns wohltun. Ihr Erbarmer, mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Wie viele unserer geliebten Choräle und geistlichen Lieder sind auf dies Erbarmen gestimmt. Mein Erbarmer wird mich führen und leiten. Herr, erbarme dich auf uns, komme Herr, dein Segen. Oder in Jesus Christus, Jesus ist kommen, hochgelobt sei der erbarmende Gott. Oder gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad in o Haupt voll Blut und Wunden. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme des, der sich zu den Sündern neigt. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz. Immer wieder dieses Erbarmen Gottes und dass er uns leitet. Das hätten wir so gerne, dass wir in vielen auch schwierigen Entscheidungen von ihm geführt werden. Der Herr, mein Hirte, führet mich. He leadeth me with his both hands. He leadeth me. Er führt mich mit seinen beiden Händen. Singt man weltweit dieses große geistliche Lied. Er führt mich, er führt mich. Aber als ich das auslegen wollte, weil mir es wichtig geworden ist, ist mir bewusst geworden, vielleicht bin ich dann in der Gefahr, etwas zu verkürzen. Römer 2 heißt es, und Apostel Paulus hat gewusst, was er meint. Er führt mich zur Buße. Gottes Güte kann mich zur Buße leiten. Es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass wir von uns aus zur Umkehr, zum Umdenken, zur Einkehr kommen. Der König David, von Gott erwählt, bekannte Psalm 32, da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, bis ich dem Herrn meine Sünde bekannte. Ist ein Wunder, wenn uns unser Gott aufdeckt und wir ihn aufdecken lassen, das viele, worüber er traurig ist. Er leitet nicht bloß zu Wasserquellen, sondern leitet auch zur Buße. Der Jesus hat zu seinem Petrus gesagt, der Satan hat deiner begehrt, der Teufel selber möchte dich gewinnen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das Ende, was wir wissen, was Jesus zuletzt zu dem Petrus gesagt hat, als du jung warst, da gürtest du selber und gingst hin, wo du wolltest. Aber wenn du alt wirst, wird ein anderer dich führen und leiten. Dorthin, wo du gar nicht willst. Das gibt's auch bei der Leitung Gottes. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist aber dann der große Trost, selbst in Krankheitsnot und in Schwäche zu wissen, der Herr hat mich nicht vergessen, sondern he leadeth me with his both hands, he leadeth me auch jetzt in die Krankheit in Not hinein. Er führt, er ist doch da. Von der Solitude aus führt ja dieses berühmte Sträßlein, das durch unser Korntal führt, nach Ludwigsburg. Der Herzog Karl Eugen hat dieses Sträßlein anlegen lassen, wird heute gesagt, zum Zweck der Landesvermessung, aber es war brutal, es führte durch die Markung von Korntal und von Gerlingen und die Landwirte durften die Straße nicht benutzen, nicht mal überqueren, nur der Herzog und sein Gefolge. Und man hat so, wenn man an der Solitude steht und dieses Sträßlein vor sich sieht, den Eindruck, naja, selbst zu Fuß könnte man das in 2,5, 3 Stunden schaffen. Aber dabei bedenkt man nicht, dass es auch Tiefen gibt und wieder Höhen. In einem Weg, in dem man von Jesus geleitet wird, denkt man, naja, wenn er dabei ist, dann schaffe ich's. Und bedenkt nicht, dass es auch Tiefen gibt. So wie dem Petrus gesagt wurde, du wirst dorthin geführt werden, wo du gar nicht willst. Tiefen, dass ich zur Buße geleitet werde. Und deshalb habe ich ein paar Verse weitergelesen und bin glücklich geworden, dass im Grunde genommen dieser Ton vom Erbarmen Gottes aufgenommen wird, aber gesagt wird, der Herr erbarmt sich seiner Elenden. Der Herr erbarmt sich seiner Elenden. Da muss man sich jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen. Seiner Elenden. Er schämt sich unserer Armseligkeiten, nicht der Armseligkeiten seiner Leute. Schon damals nicht, als Volk Israel 7 Jahrzehnte lang in babylonischer Sklaverei war. Das ist sogar noch ein bisschen länger, als unsere lieben deutschen Geschwister aus Südrussland und der Krim in Verbannung in Sibirien und Kasachstan waren. Da war inzwischen die 3. Generation herangewachsen. Ob wir je noch einmal dorthin kommen, wo eigentlich unsere Heimat ist? Da in Jesaja 49, und dieses Wort vom Erbarmer steht ja in Jesaja 49, heißt es, Zion spricht, der Herr hat uns vergessen. Wir sind in seinen Augen verloren. Verlorener Haufe, er hat uns aufgegeben. So waren die dran. Es gibt kein Heimkommen mehr, für uns keine Zukunft. Wir können alles bleiben lassen. Und da lässt Gott durch seinen Propheten ausrichten, der Herr, der erbarmt sich seiner Elenden, die bleiben seine Leute. Die da in ihrem Kleinglauben, in ihrer Verzweiflung, in der Verachtung, die sie erduldet haben dort in Babylon. Die Ausgestoßenen. Unsere lieben russlanddeutschen Geschwister können ein Lied davon singen, was Verachtung ist, wie sie Jahrzehnte verachtet waren als die Nazis, als die Deutschen, obwohl sie es gar nicht waren. Und wenn sie dann schließlich zu uns kamen, haben gesagt, das sind die Russen. Nein, sind unsere deutschen Geschwister. Wie viel Verachtung. Der Herr erbarmt sich seiner Elenden. Er schämt sich nicht, zu den verachteten Leuten zu sagen, ihr gehört zu mir. Da am Schluss von Jesaja 49 heißt, Zion spricht, der Herr hat mein vergessen. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Gerade wenn das Kind schwach ist, nicht mehr essen will. Wenn der Arzt sagt, ach, das bringen wir wahrscheinlich nicht durch. Dann wird eine Mutter sagen, und ich halte zu meinem Kind, das muss doch gelingen. So erbarmt sich der Herr seiner Elenden. Wenn Sie das ein bisschen durchkonjugieren, was der Herr Jesus uns anschaulich gemacht hat, dann wird es deutlich, auch wir dürfen dazugehören, die meisten von uns. In der ersten Christenheit, da gehört die Gemeinde von Korinth dazu. Nicht viel Weise, nicht viel Mächtige, nicht viel Gewaltige. Aber der Herr hat euch erwählt. Oft wird gesagt, was sich heute noch in der Christenheit sammelt. Das sind noch kleine Leute. Ja, stimmt, wir sind kleine Leute. Aber der Herr erbarmt sich seiner Elend, wie er von Anfang an seiner Gemeinde sich über seine Gemeinde erbarmt hat. Und das hieß dann, über diesen nicht einflussreichen Leuten, nicht reichen, nicht geschäftstüchtig. Er hat uns zu Priestern und Königen gemacht vor Gott, seinem Vater. Wenn er einmal herauskommen wird, was die Patentanten und Großmütter und Kindergärtnerinnen, die im Herrn geborgen waren, deren Name nicht in der Zeitung kam, was die für einen Segen waren, für ihre Dörfer und Städte, für ganze Familienverbünde. Der Herr erbarmt sich seiner Elenden, was vor der Welt nicht wertvoll ist, die er zu Priestern, Königen gemacht, mit Einfluss. Er erbarmt sich seiner Elenden. Wie war das bei den ersten Jüngern? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir machen? Die verschlafenen, müden Jünger. Haben sie auch schon wichtige Dinge verschlafen? Gar nicht bloß durch den Mittagsschlaf, sondern einfach, weil sie nicht aufmerksam genug waren. Und der Herr hat sich nicht geniert seiner Jünger. Meine Jünger. Ich will nicht einen von ihnen verlieren. Die ratlosen Jünger, es wird uns erzählt, da als dieser mondsüchtige junge Bursche von seinem Vater gebracht wird in den Jüngerkreis, aber sie können nicht helfen. So stehen wir doch oft da und denken, wir wollten doch gern Krankheit und Not wegbeten, aber offenbar geht's nicht. Und der Jesus geniert sich nicht, sind meine Jünger, er stellt sich zu ihnen. Er sagt nicht, was sind das für schwache Kerle, jetzt komm endlich ich. Er schämt sich nicht, einen Thomas, seinen Jünger zu heißen und ihm seine Gegenwart zu schenken, dem zweifelnden Menschen. Wir schreiben so schnell Christen ab, die schwer tun mit dem Glauben, die zweifeln. Der Herr Jesus schreibt Zweifelnde nicht ab. Heißt einmal im Jakobusbrief, erbarmt euch derer, die zweifeln. Das hat uns Jesus vorgemacht. Er erbarmt sich seiner Elenden, auch der zweifelnden Leute. Einer Maria Magdalena, der am Ostermorgen der auferstandene Jesus begegnet. Und sie kriegt es noch nicht mal mit, dass Jesus nahe ist. Könnte es nicht sein, dass auch bei uns unser Elend darin bestand, dass der Herr Jesus uns schon ganz nahe war und wir sehen es gar nicht. Wir haben gar kein Gespür dafür. Seine elenden Leute, denen er im Gebet beibringen muss, sie sagen, Herr Jesus, lehre uns beten. Und da sollten wir denken, dass der Herr Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sagt, hochgelobt bist du Gott, der Treue, der Schöpfer aller Güte. Nein, betet, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns vom Bösen. Das sind die erbarmungswürdigen, erbärmlichen Leute Jesu von Anfang an gewesen. Hat der Teufel auch schon um sie gekämpft, weil sie zu ihm gehören. Der Satan hat dein Begehr, der möchte dich herausschießen aus der Gemeinschaft mit Jesus. Der Herr erbarmt sich seiner Elenden. Was tut er denn da? Wenn unser Gott sich seiner Elenden erbarmt, dann möchte ich sagen, wenn er sich unser erbarmt, dann tut er etwas. Es ist erstaunlich, dass dort, wo in der Luther-Übersetzung oft vom Erbarmer die Rede ist, der Erbarmer wird sie führen und leiten, eigentlich im Urtext immer ein Verb steht. Der Herr, der erbarmend handelt. Es ist wie wenn im hebräischen Urtext uns gewährt würde, daraus einen Begriff zu machen, einen Titel. Wie wir es in unseren Chorälen haben, mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Im Hebräischen denken, er, der erbarmend eingreift, der erbarmend handelt. Es wird uns erzählt von Jesus, dass er auf dem Berg war vor seinem Vater und betete allein. Er hat seine Jünger losgeschickt und die erfahrenen Seeleute, Fischer vom See Genezareth, sind in der Nacht in einen schlimmen Sturm geraten. Und als Jesus sie sah, wie sie Not litten von den Wellen, bevor die überhaupt noch schreien konnten, Herr, hilf uns, hat Jesus seine erbarmenswürdigen, in erbärmlicher Lage befindlichen Jünger gesehen, dass sie Not litten. Wenn Jesus erbarmend sich über sie, erbarmend um sie sich kümmert, denkst du dran, er sieht mich. Ich muss ihm nicht erst meine Not sagen. Viele unserer Gebete sind darauf gestimmt, als ob wir erst Jesus die Not sagen müssten. Nein, mein Erbarmer weiß Bescheid um mich. Er weiß, wie mir es ums Herz ist. Und dann kommt er zu seinen Jüngern, ach, wieder so erbärmlich, als Jesus nahe kommt auf den Wellen, schrien sie vor Furcht, sie meinten, es wäre ein Gespenst. So können wir elenden Leute oft sein, dass wir gar nicht begreifen, dass Jesus da ist. Er sieht seine Leute. Und er handelt. Im Grunde genommen ist das Erbarmen ein königliches Handeln. Wenn ein König siegreich in eine besiegte Stadt eingezogen ist, dann haben die Besiegten sich am Straßenrand niedergekniet und haben diesen Ruf ausgerufen, Kyrie eleison, das wir von der Liturgie her kennen. Herr, erbarme dich! Vernichte uns nicht, lass uns leben. Und wenn der König dann seine Hand huldvoll erhob, dann hieß es, ihr dürft leben, ihr dürft vor mir bestehen. Erbarmen ist ein königliches Handeln. Wird erzählt von der Esther, wie sie sich eigentlich hätte gar nicht vor den König wagen dürfen, aber um ihres Volkes Israel willen, sie hineingegangen, zitternd, ob er sie hinausweist oder ob er sein Zepter huldvoll erhebt. Und der König hob sein Zepter. Das ist Erbarmen, dass der König Jesus sein Zepter, seine Regierungsgewalt huldvoll uns zuneigt. Er erbarmt sich seiner Elenden. Nebenbei gesagt, war mir immer wichtig, dass unser lieber Bruder und theologischer Lehrer Walter Dlach das uns wichtig gemacht hat, es wird in unserer Zeit viel zu viel Halleluja gesungen. Und bei mir ist wichtig, bis ich einmal vor dem Thron Gottes stehe, dass ich Kyrie eleison sage, Herr, erbarm dich über mich. Das Erbarmen unseres Herrn. Wir denken viel zu viel davon, wie wir Jesus erhöhen, zum König machen, hochjubeln. Ich durfte ja einst vor langen Jahrzehnten auch Verantwortung tragen im evangelischen Jungmännerwerk und Jugendwerk. Und als wir nach einer Parole suchten, einer gängigen, griffigen, junge Leute packenden Parole für ein Jugendtreffen im Herbst, da hat mir das eingeleuchtet, was der große Christenführer John Mott als Lebensparole hatte. Make Jesus King, macht Jesus zum König. Die schwäbischen Mitarbeiter haben gesagt, aber was soll das, mache Jesus King, gell? Das klingt so arg nach Magge. Es ist da nicht gekommen mit dem Magge. Aber mir hat das eingeleitet. Jesus zum König machen, Herr, wir wollen dich erheben. Ach nein, das war ja das, was Walter Tlach uns wichtig machte. Nicht wir erheben ihn, sondern er erhebt sein Szepter über uns Elenden und lässt uns leben. Er holt uns aus der Tiefe. Helmut Lampfader hat den Vers gedichtet. Er richtet uns vom Staube auf, will selber uns erquicken. So ist, wenn der König Jesus sich über uns erbarmt, weil er König ist und Huld auch den Elenden zuwenden will, sich der elenden Genossen nicht schämt. Wir haben in diesen Tagen dran denken müssen, oft erinnert die Zeitung und Fernsehen, dass der schreckliche Zweite Weltkrieg begonnen hat am 1. September 1939. Wie oft bestand das Grauen dann des Krieges darin, dass Soldaten, bewährte, mutige Soldaten sagen mussten, wir sind ein verlorener Haufe, man hat uns aufgegeben. In Stalingrad und in Demjansk und auf der Krim ganze Armeen. Man hat uns aufgegeben. Wie wenn wir wertlos wären. Wir sehen Schrott in den Augen der Machthaber. Was bedeutet es im Vergleich damit, wenn es heißt, unser König erbarmt sich seiner Elenden? Da ist überhaupt niemand ein verlorener Haufe. Armselig genug, er erbarmt sich seiner Elenden. Und er kann dann zupacken. In den letzten Tagen durfte ich einige Bibelvorträge auf der Langensteinbacher Höhe halten. Da ging es immer darum, um das Thema, was Jesus mit seiner Hand kann. Seiner Hand entreißt mich nichts. Wer will diesen Trost mir rauben? Aber die Hand Gottes besteht darin, dass er zupackt. Im Jesaja-Buch, gerade in diesen Kapiteln 46, wie sprichst du denn? Gott, du hast keine Hände. Kennen Sie den Spruch, der steht manchmal sogar in Schaukästen von Kirchengemeinden. Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. So war das damals schon zur Zeit des Jesaja, 700 Jahre vor Christus, dass die Leute gesagt haben, ach Gott, der hat doch keine Hände. Wenn jemand zupacken muss, dann wir. Und der Prophet Jesaja sagt, die schlimmste Schmähung Gottes, wenn man sagt, du hast keine Hände. Wäre furchtbar, wenn Gott keine anderen hätte als unsere armselige Händler, gell? Nein, Gott greift ein mit seiner Hand, zählt an die Werke seiner Hände, von der Schöpfung angefangen bis dahin. Er erhält mich durch die rechte Hand seiner Gerechtigkeit. Er greift zu. Der Seelsorge, in der ich gerade auch wieder ein bisschen arbeiten kann, ich freue mich, dass ich so ein bisschen Vikar geworden bin wieder jetzt im Alter, hat man mich geholt zu einem 95. Geburtstag einer Dame. Und als ich dann auf den langen Flur des Heims kam, stand die Pflegedienstleiterin etwas betroffen und hat gesagt, schade, dass wir Sie geholt haben. Wir haben gar nicht gewusst, unsere neue Pflegebefohlene gehört zur Humanistischen Union und sie will keinen Pfarrer sehen. Ich habe gesagt, da geben wir mal Nein, sage, grüß Gott, gell, gut Schwäbisch. Da war auch gerade so ein Referent von der Humanistischen Union da und die Dame, clever, so wie man heute im jugendlichen Alter von 95 ist, gell, hat mir erklärt, wie sie dazugekommen ist, hat gesagt, bitte um Toleranz für meinen Glauben, ich glaube an keinen persönlichen Gott, ich glaube an die Natur. Und haben wir gerade durchs schöne Fenster hinausgesehen, die Pracht der Bäume in unserem alten Friedhof, wunderbar in Sonnenschein. Ich habe gesagt, wenn Sie an Natur glauben, das ist schön, dann darf ich Ihnen einen Vers sagen von Paul Gerhardt. Mein Auge schaut, was Gott gebaut, zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und gut. Sie hat es erduldet, ob sie es hat hinunterlaufen lassen, weiß ich nicht, aber einen persönlichen Gott, der eingreift. Er leitet und führt zu den lebendigen Wasserquellen. So heißt es Jesaja 47, 49. Aufgenommen bis hinein in die Offenbarung, ihr Erbarmer wird sie führen und leiten zu den lebendigen Wasserquellen. Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße. Immer wieder ist das im Wort Gottes betont, dass unser Herr leitet und zu den Wasserquellen führt. Auch darin besteht sein Erbarmen. Nicht jeder von uns muss Pfarrer oder Missionar oder Diakonisse werden. Das Leiten Gottes besteht darin, dass er uns zu gesegneten Menschen macht, uns Elende, dass er durch uns, wo wir auch stehen, hindurchwirkt, so wie Hedwig von Redern gesagt hat, du stehst an dem Platz, an dem er dich hingeführt hat. Und da will er dich zum Segen machen. Er leitet, Martin Luther hat sagen können, wenn man ihn fragte, wie kam es denn zur Reformation, wie bist du auf den Gedanken gekommen? Ich bin geführt worden wie ein blinder Gaul. Wenn Sie dem Herrn Jesus Ihr Leben anvertrauen und dann im Alter zurückblicken, können Sie eigentlich nichts anderes sagen. Da ging es durch Tiefen und durch Höhen, aber geführt von ihm. Ein ganz großes Staunen, wie er führt. Es geht schon in Kleinigkeiten los. Einst in Schorndorf, ich durfte ja 14 Jahre in Schorndorf wirken als Pfarrer, hatten wir einen alten, ehemaligen Mesner, den Bruder Bertele. Und eines Tages habe ich, als ich unterwegs war zu besuchen, gedacht, ich muss beim Bruder Bertele hineinsehen. Und als ich in seinem Haus läutete, hat er gesagt, hat er es Ihnen gesagt? Ja, wer? Hat er Jesus? Vor einer halben Stunde war Frau Doktor da und hat gesagt, ich habe schwer Krebs, ich muss sofort ins Krankenhaus und ich habe keine Zeit mehr gehabt, ihn anzurufen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, schick doch mal der Chef hoch. Wir haben dann miteinander Abendmahl gefeiert. War so bewegend für mich, dass mir die Tränen gekommen sind. Da hat er gesagt, nicht weinen. Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Es gibt Leitung, dass man plötzlich Seelsorger sein soll und selber gestärkt wird an den Wasserquellen, da ein zum Sterben berufener Mensch Segen Gottes weitergibt. Ich habe von dem Kornfriedhof in Korntal erzählt. Dem alten Friedhof sind sehr viele ehemalige Missionare, Missionarsfrauen bestattet, die in Korntaler Erde beerdigt sein wollen. Da ist auch das Grab von Rebmann, Johannes Rebmann aus Gerlingen stammend. 3 Jahrzehnte hat er zusammen mit seinem Gefährten Ludwig Krapf um die Afrikaner gerungen. Ihre Parole war, Gott muss doch in Ostafrika auch etwas wollen, nicht bloß in Indien und Sierra Leone. Ostafrika, wenn er seinen Fußball auf Ostafrika setzt, unser Herr Jesus, dann muss sprungschnell vorwärts gehen. Aber es ist nichts passiert. Der Rebmann durfte einen verkrüppelten Afrikaner taufen und sonst war es nichts. Gut, sie haben den Kilimanjaro entdeckt, als erster Europäer gesehen. Aber eigentlich ein Leben umsonst. Und drüben in Bombay war ein anderer Missionar, der Isenberg, der hatte Jahre um Äthiopien gerungen und war schließlich von der Politik und von der koptischen Priesterschaft schmählich aus Äthiopien vertrieben worden, halb verhungert, sodass er gesagt hat, ich kann gar nicht mehr Missionar sein, gebt mir einen ruhigen Posten in Bombay. Und dann hat unser Herr Jesus dafür gesorgt, dass die Engländer auf dem Indischen Ozean die arabischen Sklavenschiffe gestoppt haben. Die erwachsenen Sklaven hat man wieder in ihre Heimat in Ostafrika zurückgebracht. Aber wohin sollte man Kinder bringen? Da haben die englischen Offiziere gesagt, dann bringen wir sie nach Bombay. Da ist ein Missionar, der versteht sie vielleicht. Und so hat der Isenberg mit einer großen Sprachbegabung, er war auch der Gründer der ersten Jünglingsvereine, der ersten Jugendarbeit hier in Deutschland gewesen, hat 27 Heime für Burschen und Mädchen aufgebaut, Boys Homes und Girls Homes. Und als die Älteren unter ihnen Handwerk erlernt hatten und Christen geworden waren, hat er sie wieder, wenn sie wollten, zurückgeschickt nach Ostafrika. Und sie haben die erste Gemeinde dort gebildet. Wenn man heute in Uganda, Ruanda, Burundi in die Christengemeinden kommt, sagen manche, unsere Voreltern waren Bombayan Christians. Das waren Leute, die von Bombay kamen. Wie hat unser Herr geführt? Der Rebmann war beinahe erblindet von dem, was er in Afrika erlebt hat. Aber über seine beinahe erblindeten Augen ist Tränen gelaufen, als zum ersten Mal diese ehemaligen Sklaven aus Ostafrika vertrieben, nach Bombay gebracht und wieder nach Ostafrika zurückgebracht, zum Segen geworden für Ostafrika. Singen hörte, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Auf Swahili, auf die Sprache, die der Rebmann geschaffen hat. Unser Gott führt oft durch merkwürdige Dinge und kann sogar englische Marine dazu benutzen. Aber das Erstaunlichste ist, dass unser Gott, wenn er führt, ja auch zu den Wasserquellen führt. Vor wenigen Tagen war der 80. Geburtstag unseres Bruders Edwin Kelm. War lange Jahre in unserer Landessynode. Ein wichtiger Mann der bessarabischen Gemeinschaften. Wissen Sie, wo Bessarabien ist? Die jungen Leute wissen es vielleicht gar nicht mehr. So im letzten westlichen Zipfel der Ukraine, wo das nach Moldawien geht. Lange Jahre gehörte es zu Rumänien. Dort waren schwäbische Auswanderer so um 1820 dem Ruf vom Zaren Alexander gefolgt und haben deutsche Gemeinden gegründet, Friedenstal und wunderbar Beresina. Sie haben meist Namen gehabt von Schlachten, die der Alexander geschlagen hatte. Und 1941 wurden sie heim ins Reich geholt mit der deutschen Armee von ihren wunderbaren Feldern dort in Bessarabien und angesiedelt im Wartegau. Edwin Kelm konnte sagen, wir kamen in Bauernhöfe und die Betten waren noch warm von den Polen, die aus diesen Höfen vertrieben waren. Und wir wurden da hineingesetzt. Und als dann 1944 die russische Armee kam, ging es wieder auf den Treck. Die wunderbaren bessarabischen Pferde, viele von ihnen haben nachher den ersten Trümmerschutt 1945, 1946 auf den Monte Scherbellino gefahren. Aber als er auf den Treck ging, hat er Edwin, 14-jährig, erlebt, wie sein Vater von polnischen Partisanen vorne an der Deichsel des Zugwagens erschossen wurde. Und dann hat einer von den Partisanen gesagt, Junge, lauf. Und dann ist er in die Wälder gelaufen. Verzweifelt. Nach zwei Tagen und zwei Nächten beinahe verhungert, verzweifelt, beinahe erfroren, hat er vor sich ein Licht gesehen, ein polnisches Bauernhaus. Eine polnische Bäuerin hat gesagt, komm rein und hat ihm eine Suppe gegeben. Und hat er gesagt, wenn ich noch einmal Gelegenheit habe, dann will ich für Versöhnung wirken. kam dann nach Möglingen. Die Familie hat in einem Pferdestall gewohnt. Der spätere Landesposaunenwart Wilhelm Mergenthaler hat den Edwin aufgesucht, in CVM geholt, in Posaunenchor geholt. Und dann ist der Edwin 17-jährig nach Kanada und hat 7 Jahre lang in den Uranbergwerken dort als Maurer gearbeitet, Geld verdient, damit er seiner Familie ein Haus bauen kann, der Mutter und den Geschwistern, und hat selber eine kleine Baufirma angefangen. Und der Segen Gottes lag drauf. Jetzt hat er 27 Kirchen und Gemeindehäuser in Bessarabien, Moldawien wieder aufgebaut und baptistischen Gemeinden gegeben, orthodoxen Gemeinden, eine Versöhnungsarbeit, die vor einem Jahr gekrönt wurde mit der Verleihung des Ehrendoktors von Moldawien. Bei dem 80. Geburtstag hat er gesagt, ich kann nur sagen, dass Gott mich geführt hat über diese Tiefe auch der Erschießung des Vaters in den Wäldern von Polen, den Uranbergwerken in Kanada, schwierigen Jahren der Synode, auch durch Tiefen geführt, aber unser Herr führt. Und für mich war der Geburtstag mit dem, was der Edwin auch mir und einer großen Schar von Leuten bezeugt hat, eine Wasserquelle, was unser Gott tun kann, eine ganz neue Ermutigung. Vorher habe ich gedacht, oh, jetzt ist wieder ein ganzer Tag, hey, wie man oft so meinen kann, wenn man eingeladen ist, gell? Nein, er wird uns führen zu den Wasserquellen. Jetzt würde ich ihn gern, wenn wir Zeit hätten, aber das wäre eine Sache für eine ganze Bibelarbeitsserie, die vielen Wassergeschichten der Bibel erzählen, wie die Hagar sagt, ich kann nicht sehen des Knabens sterben bei dem Ismael. Da öffnete der Herr vor ihr eine Quelle. Der Simson, Gott spaltete den Fels. Mose, wir haben es gerade in der täglichen Bibellese gelesen, wie Gott in der Wüste den glühheißen Fels geöffnet hat und sein Volk getränkt hat. Dem großen Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, heißt am Schluss, er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Der David hat gewusst, was er, ihn hat einmal gedürstet, als er in der Wüste war, nach dem Quellwasser seiner Heimat Bethlehem. Und er hat zu seinen Gewaltigen gesagt, wer geht hier nach Bethlehem? Und die haben sich durchgekämpft durch die feindlichen Linien und im Helm das frische Wasser gebracht von der Heimat Bethlehem. Und David wollte es nicht trinken, sondern goss es aus vor dem Herrn. Und dann hat er im Psalm 110 gesagt, das Wasser, was mein Herr mir gibt als Erquickung, da braucht man nicht lang durch feindliche Linien nach Bethlehem. Er wird trinken vom Bach auf dem Weg. Das ist erreichbar. Und wenn Sie einmal in Krankheitsnot kommen, in Einsamkeit, dann beten Sie, Herr, in deinem Wort steht, es gibt den Bach am Weg. Jetzt bin ich auf einem trockenen Weg. Lass mich deine Erquickungen spüren. Wassergeschichten der Bibel bis hin zur Samariterin, ja, bis hin zu Jesus. Es kam ein Engel und stärkte ihn. So wie bei dem Elia, der gesagt hat, nimm mein Leben, es lohnt sich nicht mehr. Ich habe viel für dich versucht, aber es ist alles umsonst gewesen. Steh auf, iss und trink, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Die Stärkungen unseres Gottes sind nicht dazu da, dass wir ausruhen, sondern dass wir im Vertrauen auf ihn weitergehen. Er erbärmt sich seiner Elenden. Persönlich habe ich es vielleicht am eindrücklichsten erlebt bei der Vorbereitung eines unserer schönen Christustage, Gemeindetage, die wir im Stuttgarter Stadion durchführen konnten. Ha, die waren nicht so langweilig wie das Fußballspiel gestern. Als die Diakonissen von Eidlingen in breiter Schar aufmarschiert sind über den grünen Rasen. Aber mein Bruder Winrich hat 14 Tage, nachdem die Vorbereitung intensiv war, gesagt, es ist gut, dass du einmal in die Ruhe kommst, dass du wirklich vor Gott bist und so gestärkt auch in den Gemeindetag hineingehst. Und ich habe mir die Zeit genommen, dort in Schondorf, wunderbares Wetter, ich saß in dem Dekanatsgarten, bis mich Gott mit der Frage überfallen hat, wer bist denn eigentlich du, dass du meinst, du könntest ein großes Christentreffen organisieren? Hast du wirklich auch gerungen darum, dass ich da bin? Oder habt ihr gemeint, ihr könntet alles schaffen mit eurer Erfahrung, mit der Vorbereitung? Und als ich in großer Not des Herzens war, hat mich, ich habe damals in Spurgeon gelesen, das Wort getröstet, und wenn dein Glaube auch so dünn sein sollte wie der Kupferdraht einer Telefonleitung, so war das früher, wenn er so dünn sein sollte, so kann doch Gott seine Meldung durch diesen Draht geben. War mir zuerst ein Trost, aber dann habe ich gedacht, oh lieber Herr, ist doch nicht einmal wie ein Telefondraht, sondern höchstens ein paar Klümpchen Kupfer, wenn es hochkommt. Immer wieder unterbrochen. Wie stockend ist mein Beten? Wie oft kann ich das nachsprechen? Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Geist hilft unserem Seufzen auf mit seinem Seufzen, unserem Stottern und Stammeln mit seinem Heiligen Geist. Da hat ein Gottes Wort selber geholfen. Römer 4, Gott macht Gottlose gerecht. Das war die Wasserquelle. Ich bin einer, den Gott eigentlich wegschmeißen müsste. Gott hat doch gar nichts von mir. Ich bin doch höchstens Belastung für ihn. Und Gott macht Gottlose gerecht, ihm gleich, ihm würdig. Zu solchen Wasserquellen kann uns unser Gott, der Erbarmer, führen, selbst wenn wir unsere ganze Elend, unsere Ohnmacht spüren und bloß noch dann jubilierend bezeugen können, das soll auch ihnen gelten. Diese Erfahrung, die einst zuerst Israel gesagt wurde, aber nun uns gelten darf, ihr Erbarmer wird sie führen und an die Wasserquellen leiten. Der Herr erbarmt sich seiner Elenden. Jetzt darf ich mit Ihnen beten. Du großer Erbarmer Jesus Christus, der du uns zu deinem erbarmenden Vater führst und mit dem Vater zusammen im Heiligen Geist unseren Glauben stärken kannst, dass wir kein verlorener Haufe sind, dass wir nie zu unwürdig sind, sondern dass du dich zu deinen erbarmungswürdigen Leuten stellst, dass du das wahrmachen willst, er erbarmt sich seiner erbarmungswürdigen, seiner Elenden. Gib, dass wir das nicht verstoßen, verlachen, verpassen, sondern dass wir das gelten lassen, dankbar für unser ganzes Leben. Du erquickst unsere Seele. Und wenn du einst uns durch große Tiefen führst, in denen wir meinen, wir seien allein, in denen wir fragen, ob du überhaupt noch da bist, dann lass uns festhalten an dieser Zusage. Wir sind gespannt darauf, wie du dich auch über uns erbarmen und uns mitten in der Not zu Wasserquellen führen wirst. Lob sei dir. Amen. Also wäre schade, wenn wir jetzt nicht nachher noch auch noch singen würden. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der nicht, nicht wert. Darf ich einfach, weil ich auch so viel erleben darf von dem, was sonst nicht im Gemeindeplatz steht, noch eine Geschichte weitergeben. Vor 4 Wochen etwa war ich gebeten worden, zu einem Gemeindehausjubiläum im Schwarzwald. Gut, ich bin ein alter Mann. Schließlich, als Samstag war, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich da zugesagt habe. Gemeindehaus, 50 Jahre. Und kam nach Simmersfeld, eine prallvolle Kirche, fast so voll wie hier die Bibelstunde. und zu Beginn mächtiger Posaunenchor exquisit gespielt und dann ein Männerchor singt. Zur Einleitung sagt einer, wir singen das Lied, das Rudolf Büttner uns als erstes gelehrt hat, als er 1945 hier einen Jungmännerkreis begonnen hat. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Rudolf Büttner, plötzlich hat mir es gedämmert. Das war doch der auffallende Herr, immer dunkel gekleidet, mit steifem Hut wie Adenauer, der schon aufgefallen ist bei unseren Jugendtreffen der Nachkriegszeit, wo wir alle noch kurze Hosen hatten sonst, gell. Der hatte, als er in Hildesheim als Schneider einen Zuschneiderkurs gemacht hat, im dortigen CV, hat eben den ersten Glaubensimpuls bekommen. Und seine Freunde haben gesagt, wenn du wieder ins Hinterland von Danzig kommst, da wo du wohnst, gib das auch weiter. Aber er hat gesagt, ich habe lebenslang eigentlich nie Gelegenheit gehabt, das irgendwie weiterzugeben. Und als er dann als Flüchtling noch über die Ostsee nach Dänemark gekommen ist, ein großes Internierungslager, da hat er gedacht, jetzt muss ich's packen. Und hat junge Leute um sich gesammelt, ein CVM gegründet im Internierungslager mit 71 Mitgliedern. Und als ihn schließlich auf die Höhen des Schwarzwald verschlagen hat, hat er dort als Fremdling, wissen Sie noch, wie wir die Neubürger behandelt haben manchmal, gell? Art Flüchtling, der, gell? Hat er angefangen, einen CVM zu gründen. Und als er gemerkt hat, auch die Mädchen brauchen etwas, hat er die Frau Steb, eine körperlich ganz schwache Frau, die keinen Beruf ausüben konnte, gebeten, fang du mit dem Mädchenkreis an. Und beides wurde gesegnete Arbeiten, das von heute bis heute, das ausstrahlt auch auf die Umgebung. Das Gemeindehaus haben es deshalb, war das Jubiläum, der Rudolf Büttner hat auch das Gemeindehaus für den CVM, für die altpetistische Stunde gegründet. Und einer von den Kirchengemeinderäten hat mir gesagt, der Rudolf Büttner hat uns beigebracht, bei jeder Bibelauslegung, bei jeder Predigt zu fragen, war es auch tief genug oder war es bloß oberflächlich? Das ist eine gute Frage, gell? Also war es tief genug? Segensspuren eines Mannes, der gemeint hat, ich bin vergessen, ich kann den Segen von Hildesheim gar nicht weitergeben, ich bin allein. Und dann im Internierungslager in der Armut merkt, ha, tut Gott seine Wasserquellen auf. Mir ist Erbarmung widerfahren und die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Die Sache, an der wir stehen, weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Lassen Sie uns singen vom Lied 254, die erste und die letzte Strophe. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert.